Also das vielleicht auch ein bisschen vorschnellen helfen oder übermässigen helfen, hat viel damit zu tun, wie ich aushalte, dass jemand in meinen Augen nicht schnell genug ist oder das vielleicht ein bisschen umständlich macht, umständlicher als ich es machen würde, und dass ich dann eingreife.
Psychohygiene.
Coaching für Geist und Seele.
Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Schau jetzt mal, was für ein braves Mädchen, wie sie wieder hilft. Und gestern, als ich heimgekommen bin, hat sie auch schon wieder gekocht gehabt. Ja, das ist wirklich ein gutes Mädchen. So Kompliment gehen oben wie Honig. Wenn man als Kind merkt, wenn ich helfe, bekomme ich Lob, Anerkennung und damit eben auch irgendwie einen Wert. Und manchmal bleibt man in dem Muster inne, nimmt es mit ins Erwachsene-Ich, ist überzeugt, ich bin wertvoll, denn wenn ich helfen kann, wenn mich Menschen brauchen. Ein Wort dafür, das Helfersyndrom. Helfen, das kann doch eigentlich nur gut sein. Ich habe im Gespräch mit der psychosozialen Beraterin Bea Grimm gemerkt, das stimmt nicht. Helfen kann auch fehl am Platz sein. Denn wenn die gut gemeinte Unterstützung nämlich aus der Balance fällt. Schön, bist du dabei bei dieser Folge Psychohygiene. Ich bin Ruth Stutz. Bea Grimm, herzlich willkommen da wieder mal in unserem Lieblingsstudio.
Ja,
so schön,
danke,
dass du da gekommen bist, dass du bei mir bist. Wir reden über ein Thema, das ich mega spannend finde. Ich muss aber sagen, als wir so als Team eine Brainstorming-Sitzung hatten, so über die nächsten Psychohygiene-Themen geredet haben, und wir dann auf das Thema gekommen sind, habe ich so wie gefunden, oh nein, also komm, das machen wir nicht. Das Thema Helfersyndrom. Weil ich habe wie gefunden, müssen wir jetzt über Leute reden, die helfen und sie quasi wie von dem wegholen, dass sie helfen. Weil es gibt doch so wenig Menschen, die sich kümmern. Das ist mein Gefühl, wenn ich so raus schaue, so in mein Umfeld, habe ich das Gefühl, oh, wir müssen an so vielen Orten helfen. Es ist jetzt spannend, warum ich das denke. Aber die Menschen dürfen wir doch jetzt wie nicht bremsen. Verstehst du meinen Gedanken?
Ich verstehe deinen Gedanken. Ich höre auch heraus, dass du vor allem findest, helfen ist etwas Gutes.
Mhm.
Und kann dann helfen auch etwas Schlechtes sein?
Mhm. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Das wäre meine Frage. Findest du, es kann etwas Schlechtes sein?
Sagen wir so, helfen ist ja grundsätzlich, kann man das positiv konnotieren. Es ist gut, wenn Menschen sich um andere kümmern, wenn Menschen kurzzeitig auch einmal ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen oder ein bisschen über ihre Grenzen ausgehen. Das kann kurzzeitig einmal angebracht sein oder hilfreich sein tatsächlich, aber nicht langfristig.
Mhm. Also dass man nicht langfristig abhängig ist von einem Menschen, so meinst du?
Ich denke jetzt eher an Helfer oder an Helferin. Das ist kein, wertschätzender Umgang mit sich selber. Wenn man langfristig seine eigenen Bedürfnisse zurücksteckt, seine eigenen Wünsche, seine eigenen Ziele, seine Grenzen überschreitet, das ist langfristig nicht etwas Gesundes.
Mhm.
Für den Helfer oder die Helferin.
Was löst denn das in dir aus? Also weißt, ich habe jetzt gesagt, das Thema, so bin ich in das Thema gestartet. Mittlerweile bin ich recht warm geworden damit. Ich finde es sehr spannend. Was löst es bei dir aus?
Wenn mir jemand von Helfersyndrom redet, dann habe ich die Vorstellung von einem Menschen, der überbetüdelnd ist.
Also so bemutternd so?
Ja,
so
einfach zu viel.
Ja.
Wo sich eigentlich überhaupt nicht dafür interessiert, was ich wirklich brauche, sondern macht, was er denkt, was ich brauche oder wo derjenige vielleicht würde brauchen und mir das überstülpt. Also ich habe ein unangenehmes Gefühl beim Thema, beim Wort Helfersyndrom. Das verbinde ich nicht mit etwas Angenehmem.
Und in dem Fall nicht mit etwas Positives. Nein, das hat wieder mit Helfen zu tun. Helfen ist wieder etwas anderes. Aber komm, dann schauen wir mal an, was sind denn so typische Anzeichen von dem Helfersyndrom? Weißt du vielleicht auch, bei was wirst du hellhörig, wenn jemand zu dir kommt ins Gespräch? Das fände ich auch noch spannend.
Also hellhörig werde ich vor allem dann, also bei vielen Sachen, aber ich werde beim Bezug auf Helfen, werde ich vor allem dann hellhörig, wenn jemand auch anfängt, dann frustriert zu sein. Oder das Gefühl, oder äußert, ich werde von all meinen Freunden ausgenutzt. Wenn so Aussagen fallen, dann werde ich hellhörig. Weil dann gehe ich davon aus, dass da Grenzüberschreitungen stattfinden, und zwar schon über längere Zeit. Und dass derjenige, der das sagt, vermutlich der ist, der die Grenzen überschreitet. Und nicht realisiert, dass die Person über sich aus sich verausgabt, über seine eigenen Ressourcen.
Das ist ja auch etwas, was man beobachtet von Leuten, die ganz fest in diesem Muster drin sind, dass sie eher mal zu Burnouts neigen, Depressionen kommen vor. Das ist wahrscheinlich wegen dem, oder? Weil man sich, kann man sagen, man spürt sich zu wenig.
Also wir haben ja vorher gesagt, helfen ist ja nicht, ist ja grundsätzlich wertneutral. Das ist nicht positiv, nicht negativ. Helfen ist einfach ein Verb.
Etwas, was man
Tätigkeit
macht.
Ja, genau. Und der hilft, gibt etwas, wo der Hilfe empfängt, vielleicht braucht. Also im optimalen Fall hat der hilft, gefragt, was der Hilfe braucht, braucht. Und dann ist ja das auch in einer Balance inne. Also dann weiss der hilft, seine eigene Grenze, seine eigene Bedürftigkeit, die kennt er. Und und er kennt auch, was der andere gern möchte oder froh wäre drum, dass man ihm helfen würde. Das ist ja eigentlich dann auch eine augenhöhe Beziehung. Dann, wenn gar nicht gefragt wird vom Helfer oder von der Helferin, sondern man agiert aufgrund von etwas, wo man selber nicht aushaltet und meint, das ist ein Bedürfnis vom anderen und man will ihm dort helfen, dann ist man vermutlich drüber.
Was könnte denn das sein, weißt du, so ganz praktisch? Was stellst du dir vor?
Nehmen wir an, du sitzt in einem Personalrestaurant alleine. Und du sitzt alleine, weil du das gerne willst.
Kenne ich sehr gut.
Und dann kommt jemand mit einem Helfersyndrom und sitzt zu dir an, obwohl er eigentlich lieber würde an anderen Tisch zu den anderen Leuten sitzen, weil die Person meint, dass es sehr unangenehm für dich muss sein, dass du da alleine sitzt.
Und fragt aber nicht vorher.
Nein, fragt nicht. Weil für den Helfer oder die Helferin schlecht aushaltbar ist, dass da jetzt jemand alleine sitzt und die Person sich nicht vorstellen kann, dass das für den, der da sitzt, vielleicht genau das ist, was er will. Und mit dem spürt er einerseits sich selber nicht, weil sein Bedürfnis wäre ja gewesen, an anderen Tisch zu sitzen, zu den anderen Menschen. Und er hat aber auch überhaupt keine Ahnung vom Bedürfnis von dem, wo er hilft. Und dann vielleicht zwei Tage später sitzt die helfende Person allein am Tisch. Und die Person, die das letzte Mal quasi geholfen worden ist, kommt rein und sitzt zu einer Gruppe. Und nicht zu der Person, die das letzte Mal zu ihr gesessen ist und sich aufgeopfert hat für das. Und dann ist Frustration.
Ich mache immer alles für alle.
Genau,
und wer schaut mal für
niemand
mich?
Macht etwas für mich.
Ja.
Und vor allem eigentlich die stille Erwartung an die Person, also wenn ich jemals auch in so einer Situation bin, rett mich bitte.
Ja, genau. Ja. Also eigentlich eine Erwartung dann.
Genau.
Nicht einfach nur ein Geschenk.
Und dann sind wir schon auch bei dem Thema, wie uneigennützig ist denn eigentlich helfen.
Ich will gleich noch mal schnell die Anzeichen ein bisschen anschauen, weil vielleicht hört jetzt jemand zu, der findet, ja, vielleicht bin ich da schon ein bisschen betroffen. Wir können es ja mal ein bisschen durchgehen. Es ist noch krass, man sagt, also so eine Person fühlt sich eigentlich nur wertvoll und hat ein Gefühl von Sinn im Leben, wenn sie eben jemandem helfen kann. So krass ist es, kann man das so sagen?
Also sehr dramatisch kann man das schon so sagen. So explizit ist es aber meistens nicht. Das ist ja nicht etwas, was wir auf dem Radar haben.
Mhm.
Sondern das ist ja etwas, wo wir vermutlich zutiefst verinnerlicht haben und uns dessen nicht einmal bewusst sind. Also kann sein, dass man in der Kindheit vielleicht einen älteren Teil gehabt hat, der krank war. Und man hat halt zum System von dieser Familie nicht noch mehr belastet, hat man Verantwortung übernommen und hat angefangen zu helfen. Für das hat man dann ja auch Lob und Wertschätzung bekommen, wenn es gut gelaufen ist quasi. Und das, was man lernt aus dem raus, ohne dass es einem bewusst ist, ist, wenn ich helfe, komme ich Lob und Anerkennung über, also bin ich wertvoll.
Mhm. Mhm.
Es kann aber auch sein, dass niemand krank ist, sondern dass halt nur, wenn jemand im Familiensystem, in der Kindheit viel hilft. Also gerade bei Mädchen passiert ja das noch gern, dass Mädchen wollen im Haushalt helfen und so. Und was sagen die Eltern?
Super, ja.
So ein braves Mädchen, sie so, hilft ja. So.
Mhm.
Und schon zack ist es konnotiert, ah, helfen gibt mir Liebe.
Mhm.
Gibt mir Anerkennung, gibt mir Wertschätzung. Weil was erlebt man, wenn man dann nicht hilft, wenn man mal Nein sagt? Man erlebt, ja, aber wieso? Du hilfst doch sonst immer.
Ja,
ja nein.
So ein freches Kind. Oder,
genau.
Ja, genau. Aufmüpfig, das ist eigentlich sehr negativ dann. Oder?
Genau.
Ja. Okay.
Und so speichern wir das ab. Wir speichern ab, okay, helfen ist positiv. Also helfen muss man machen.
Mhm. Okay. Es kann aber auch sein, dass sich das Helfen dann doch ein bisschen zwanghaft fast anfühlt oder dass man das Gefühl hat, man muss das wirklich machen. Also es ist dann so ein bisschen übermäßige Hilfsbereitschaft. Also ich stelle mir jetzt so eine Frau vor, so eine ältere Frau, die über die Straße weht und das vielleicht ganz gut liken könnte und ich gehe her und nehme sie an der Hand und rupfe sie fast über die Straße, einfach weil ich muss helfen. Das ist vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel, aber einfach so, das zwanghaft heisst ja schon, ich muss, sonst geht es mir nicht gut.
Ja, genau. Und dann geht's, es geht, also beim Helfen müsste der Mensch, der hilft, und der Mensch, der Hilfe überkommt, in einer gleichwertigen Beziehung sein. Wo der eine fragt oder der andere bittet. Wenn weder noch stattfindet, hat man eigentlich keinen Auftrag zum Helfen.
Und es ist ja dann auch so, dass so Menschen ganz fest Mühe haben, um selber dann Hilfe annehmen, oder? Kann man das so sagen?
Sie haben, ja natürlich, also einerseits haben sie Schwierigkeiten zum Hilfe annehmen, weil Hilfe geben ist ja das, was wertvoll ist. Hilfsbedürftig sein ist ja nichts wert. Das andere stimmt aber nur halbe. Sie wollen natürlich, dass die Menschen ihnen auch helfen, nur wenn sie nicht darum bitten.
Ach so, ja, das hat etwas.
Man muss es schmücken.
Mhm. Noch schwierig, für das Umfeld.
Ja, also für alle. Auch für den Menschen, der das sogenannte Helfersyndrom gut beherrscht, ist es eine schwierige Situation, weil es ist sehr eine unsichere Sache, das Ganze, wenn man sich nicht darf dazu hinreissen lassen zu bitten, dann ist ja nicht so sicher, ob man dann wirklich Hilfe bekommt.
Mhm. Aber da sind sie ja nicht alleine. Also um Hilfe bitten, das ist sowieso etwas Schwieriges, nicht? Also man will ja das Leben im Griff haben, man will arbeiten und so, und um Hilfe bitten finde ich schon recht herausfordernd. Kannst du das gut?
In Phasen.
Ja. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Lernen, oder? Ja.
Also es ist für viele Menschen so, dass sie, solange sie genug Energie haben und in ihrer Kraft sind, dass sie ihr Leben managen und bewältigen, ohne Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und eben, wir lernen natürlich heute auch, unabhängig zu sein, für sich selber sorgen, tough sein. Und das Paradoxe ist eben, dass eigentlich genau, wenn wir einander Unterstützung anbieten und Unterstützung einfordern, gehen wir eigentlich in Verbindung zueinander.
Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Dann ist ganz etwas Tiefes plötzlich da, gell?
Ja, wenn das in einer ausgewogenen Beziehung passiert, also wenn das in einer Balance ist, wenn Helfen nicht ein Selbstzweck ist für den Helfer, sondern wenn das in einer ausgewogenen Beziehung ist, dann ist man manchmal der, der gibt und manchmal der, der nimmt. Und dann brennt auch niemand aus.
Und das Phänomen von dem den anderen die eigene Hilfe so wie überstülpen, das fängt ja eigentlich schon ganz früh an, gell?
Wenn kleine Kinder etwas das erste Mal in den Fingern haben, dann müssen sie ja zuerst ein bisschen ausprobieren, bis sie herausfinden, wie etwas funktioniert. Und dann gibt es Erwachsene, die haben ganz einen Haufen Nerven zum Zuschauen und warten, bis das Kind das entdeckt hat. Und dann gibt es Erwachsene, die halten das nicht aus und die helfen dann. Aber sie tun nichts Gutes mit dem, weil sie untergraben den Forschergeist und die Neugier von dem Kind. Also das vielleicht auch ein bisschen vorschnellen helfen oder übermässigen helfen, hat viel damit zu tun, wie ich aushalte, dass jemand in meinen Augen nicht schnell genug ist oder das vielleicht ein bisschen umständlich macht, umständlicher als ich es machen würde und dass ich dann eingreife.
Kommt mir jetzt auch gerade in den Sinn, eben wenn jetzt jemand krank ist zum Beispiel, das hält man ja auch fast nicht aus, jemand, der leidet zum Beispiel, dass man vielleicht dann auch gerade so in ein Machen reinkommt, in ein Tun, irgendetwas erledigen für diese Person, ist eigentlich auch schön, dass man etwas machen will, aber vielleicht bräuchte sie auch etwas anderes, oder? Vielleicht bräuchte sie einfach jemanden, der zulässt und da ist, oder? Und gar nicht so das Machen.
Statt dass man einfach etwas macht, kann man ja sagen, hey, ich sehe, du bist in einer schwierigen Situation und ich bin eigentlich ein bisschen überfordert. Ich weiss gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Dann kann dir das Gegenüber sagen, ich brauche das oder das oder das, würde mir helfen. Oder wenn wir über etwas anderes reden, würde mir helfen.
Was ich mega spannend finde, du hast mir gesagt in der Vorbereitung, du möchtest gerne auch über das Thema Macht reden, das da mitschwinge. Das habe ich überhaupt nicht irgendwie einordnen können. Wie du das meinst, Macht und Helfen, wie kann das zusammengehören?
Menschen, die ein Helfersyndrom, Tendenz, ich tue nicht so gerne diagnostizieren, aber sagen wir, die tendenziell in einem Helfersyndrom unterwegs sind, die gehen ja davon aus, einerseits zwar beziehen sie ihren Selbstwert oder ihre Wertschätzung über, dass sie helfen und über die Reaktion von dem, wo geholfen worden ist. Gleichzeitig gehen sie aber ja auch davon aus, dass sie das können und der andere nicht. Und das gibt ein Gefälle. Ich bin gross und stark, du bist klein und schwach. Und Menschen, die kontinuierlich, gerade so in fixen Beziehungen, zum Beispiel in Partnerschaften...
Ja, genau, auf das Thema wollte ich nie noch kommen.
...wo das halt sich dann so etabliert, dann gibt es den in der Beziehung, der immer alles macht, wo immer hilfreich sein will, der unterstützend sein will. Und mit dem bleibt der andere klein. Es ist ähnlich wie bei den Kindern, wenn man sie zu früh befreit von ihrer Neugier, tut man ihnen nichts Gutes. Und das ist auch in einer Beziehung. Man muss auch jemand anderen wieder einmal in die Selbstständigkeit entlassen. Und dem anderen auch etwas zutrauen und zumuten. Und wenn sich das so Muster etablieren, sich ja meistens ohne, dass man dem so viel Aufmerksamkeit schenkt, sondern einfach so im Laufe der Jahre hat man sich daran gewöhnt. Ja, also viele ältere Männer, die heute so um die 80 herum sind, sagen, ja, das kann ich halt nicht, das hat immer meine Frau gemacht. Und das ist dann auch ein Stück weit so eine erlernte Hilflosigkeit. Und das gibt schon ein Machtgefälle. Weil da hat jemand Kontrolle und jemand nicht. Und es kann durchaus sein, dass jemand sich auch sehr wohl fühlt in dieser Rolle inne oder sich drin ergeben hat. Durchaus. Nur der, der immer stark und gross ist, ich glaube, auch dem entgeht etwas. Weil niemand ist immer gross und stark. Es braucht einfach auch, dass man mal darf verletzlich sein, dass man mal darf schwach sein, dass man mal darf bedürftig sein. Und dass nichts Schlimmes passiert, wenn man das auch mal ist. Und es tut dem anderen gut, wenn er mal der kann sein, der hilft. Der darf gross sein. Das tut beiden gut. Und dort, wo es eine Balance gibt oder wo es ein bisschen eine Ausgewogenheit gibt in dem, das ist vermutlich eine Beziehung, die ja, gesund hat. Ich sage es jetzt gleich, die gesund ist.
Das ist nicht so gerne.
Nein, das sage ich nicht so gerne.
Aber ich stelle mir jetzt gerade so vor, weißt du, eine Beziehung, die von Anfang an so in dem Ungleichgewicht ist, weil man eben vielleicht gerade jemanden aussucht, der die eigene Hilfe so fest braucht. Das sieht man ja schon immer wieder, oder das gibt es ja schon immer wieder, dass man dann so zurückschaut und merkt, hey nein, aber warum habe ich immer ähnliche Partner? Oder immer habe ich das gleiche Problem. Weißt du, was ich meine?
Ja, das zeigt einfach, dass man sich wirklich nicht bewusst ist, was man da für ein eigenes Muster hat.
Also nachher ist ja dann das Problem da, wenn sich die Person aus ihrer Schwachheit herausentwickelt, zum Beispiel, und wieder Stärke hat, ist das wahrscheinlich auch mega schwierig für die Person, die immer helfen konnte. Plötzlich bin ich wer bin ich denn jetzt? Also, wer bin ich denn neu in dieser Beziehung? Und ich kann ja gar nichts mehr zu tun. Oder, weißt du, was ich meine?
Also, das ist natürlich eine sehr bedrohliche Situation für jemanden, der wirklich zutiefst innerst im verankert hat. Nur, wenn ich helfen kann, bin ich auch etwas wert. Wenn dann dem Bedürftigen quasi Flügel wachsen, dann ist das eine existenziell bedrohliche Situation für den mit dem Helfersyndrom. Und einerseits könnte es sein, dass dann das System kapituliert, dass es zusammenklappt, dass der Selbstwert zusammenklappt, dass in eine Depression hinein könnte gehen. Ich bin niemand mehr, ich bin zu nichts mehr nutze. Ich kann nichts, ich bin nichts. Wer bin ich noch? Jetzt braucht mich nicht einmal mehr der. Es könnte aber auch in die andere Richtung laufen, dass das Helfen mit ganz viel Gewalt fast verteidigt wird. Also dass man eine Strategie entwickelt, wo man dafür sorgt, dass der andere sich auch immer wieder klein fühlt, damit man wieder der kann sein, der rettet.
Das klingt recht manipulierend.
Ja, das ist dann auch sehr, sehr, also beides ist halt eine Form von Manipulation, aber beides ist sehr, sehr, sehr bedenklich.
Hast du das auch schon gehabt, in deinen Beratungsgesprächen, also so Beispiel?
Also so explizit in die Richtung, nein. Aber ich arbeite vor allem mit Frauen. Und Frauen haben schon tendenziell eher die Neigung, ihre Bedürfnisse zurückzustecken, um für die Bedürfnisse der Familie da zu sein. Und dann wird die Familie erwachsen, brauchen sie nicht mehr so, und dann kommen die grossen Fragen. Und das sehe ich schon viel.
Ja. Mhm. Stimmt, das ist natürlich auch dort. Da hat man können helfen, dort hat es einen gebraucht und plötzlich, wo helfe ich denn jetzt noch? Da komme ich nämlich gerade mal das Beispiel. Wir wollen ja so ein bisschen schauen, weißt, was ist jetzt, wenn mir auffällt, ich bin da drin, wie kann ich dagegen steuern? Nehmen wir das Beispiel von der Mami, die so gebraucht worden ist und jetzt merkt sie plötzlich, wow, jetzt habe ich da ein weisses Tuch vor mir und was mache ich jetzt noch?
Ja, also da ist mein 3-Schritte-Plan.
Oh ja, komm, das ist immer gut. 3 Schritte, machbar.
Das Erste ist, man muss anerkennen und erkennen, dass man vielleicht eine gewisse Zeit lang über seine Ressourcen Bedürfnisse von anderen gestellt hat und seine eigenen Bedürfnisse zurückgestellt hat. Und das kann unter Umständen schmerzhaft sein. Das kann auch Wut generieren, oder? Wenn man sagt, Kopf, jetzt habe ich mein ganzes Leben der Familie geopfert und jetzt geht da einfach jeder seinen Weg. Und was es vielleicht auch gilt, zu erkennen und zu anerkennen, dass das, ich nenne es jetzt mal Aufopfernde, halt auch eigennützige Motive gehabt hat. Also man ist nicht einfach Opfer. Sondern man hat auch einen Gewinn gehabt daraus raus. Also das Anerkennen und das Erkennen, okay, ich habe über meine Verhältnisse oder vielleicht manchmal auch über das, was gefragt war, bin ich hilfreich oder habe ich hilfreich wollen da sein für andere. Und ich habe mit dem auch für mich etwas gemacht. Nicht nur für die anderen. Auch wenn es vielleicht aus schlecht gelernten Strategien war, aber ich hatte trotzdem auch einen Gewinn. Weil in dieser Zeit war ich wertgeschätzt, war ich gebraucht, habe ich das Gefühl, das ich ja gesucht habe, indem ich quasi mich für die Familie ergebe, habe ich bekommen. Mindestens durch die Kinder, bei den Partnern ist das manchmal ein bisschen anders. Die finden das nicht immer nur cool. Dann lohnt sich als Zweites wirklich auch einen Blick darauf zu werfen, wo habe ich das gelernt. Wo habe ich das gelernt und wie habe ich das gelernt? Das hilft einfach auch, dass man sagen kann, ah, interessant, das ist etwas, das habe ich in einer jüngeren Version von mir gelernt. Mhm. Und jetzt bin ich ja erwachsen. Also ich muss nicht mehr helfen, um geliebt zu werden. Es passiert mir auch nichts, wenn jemand mich nicht liebt. Als Kind in der Familie will man geliebt werden, oder? Und es ist gefährlich, wenn man nicht geliebt wird.
Ja.
Als erwachsener Mensch, wenn einem jemand nicht mehr liebt, ja nur, dann liebt einem jemand halt nicht mehr. Es tut weh, das ist gar keine Frage, aber es passiert nichts Schlimmes. Man wird nicht sterben.
Also wie die eigene Kindheit zurückschauen mit einem Coach, Seelsorger, Psychologe,
ja, genau. Psychiater.
Und dann auch so Glauben, geht das mit diesen Glaubenssätzen, ist das, geht das dort drin rein?
Ich habe ja lieber, dass man sagt, dass man die jüngere Variante von sich mit einem liebevollen Blick anschaut und selbst Mitgefühl hat.
Also wie das Kind von früher sich vorstellt.
Genau.
Das finde ich auch mega schön, ja.
Genau. Und dass man dem das Mitgefühl und auch mal sagt, oh ja, du hast es wirklich nicht einfach gehabt. Du hast viel geholfen, viel geleistet und die Erwachsenen haben zeitweise auch einen schlechten Job gemacht. Das darf man auch mal sagen, ohne dass man muss sagen, man muss den Eltern die Schuld geben oder so. Aber wir alle, wir Erwachsenen, wir wissen selber, dass wir nicht immer nur einen guten Job machen. Als Eltern, als Arbeitnehmer, als Freunde. Nein, wir sind nicht immer einfach nur gut. Wir sind nicht immer hilfreich. Wir machen nicht immer alles richtig. Wir schiessen Böcke, wir liegen daneben, wir machen dumme Sachen. Häufig nicht absichtlich, manchmal vielleicht gleich, aber häufig nicht.
Ja, genau.
Und das passiert allen Menschen. Und einfach auch mal dürfen sagen, ja, da hätte ich als Kind etwas gebraucht, das ich nicht bekommen habe. Und für diesen Teil in einem selber selbst Mitgefühl haben.
Und dann nachher wie auch neu mit dem Ich umgehen? Oder eben bei den Glaubenssätzen sagt man ja, man tut dann wie neue Sätze formulieren. Wie machst du das jetzt mit dem Kind, das du dir da vorstellst, statt deinem eigenen?
Also ja, ich kenne das auch mit den Glaubenssätzen. Und ich, bei mir funktioniert es einfach schlecht. Ich habe immer das Gefühl, ich müsse mich dann überlisten. Darum funktioniere ich vielleicht nicht mit so Affirmationen und Glaubenssätzen. Das ist jetzt vielleicht tatsächlich eher nicht so meins. Mhm. Ich weiss aber, ganz viele können das gut.
Ja.
Ich habe eher Tendenz, zu sagen, okay, ja, akzeptieren, da hätte ich etwas anderes gebraucht. Ja, Selbstmitgefühl haben mit mir. Mich versöhnen mit dem Anteil, der zu kurz gekommen ist, definitiv, ist gar keine Frage. Und dann das, was ja jetzt in diesem Thema ein Thema ist, ist, dass die eigenen Bedürfnisse gar nicht erst wahrgenommen werden, geschweige denn eingefordert oder umgesetzt.
Mhm.
Und da halt in kleinen Schritten lernen, was bräuchte ich jetzt gerade? Schauen, was spüre ich gerade. Manchmal sind es ja ganz kleine Sachen. Also, wenn ich zum Beispiel plötzlich genervt bin und mich so frage, wieso bin ich eigentlich plötzlich so genervt, merke ich so, oh, ich müsste aufs WC.
Ja, sicher, ich habe dann immer Hunger.
Ja, das kann auch passieren, aber... Oder ja. Wenn ich ungeduldig bin, dass ich so merke, so, da ist irgendein anderes Bedürfnis, das gerade nicht befriedigt ist, das dringend Befriedigung bräuchte, und das ist bei mir tatsächlich häufig das WC. Ja. Und wenn ich auf dem WC war, habe ich wieder alle Geduld von der Welt.
Mhm.
Also wirklich mal ein bisschen mehr auch Körperwahrnehmung halt wieder. Wo spüre ich Bedürfnis? Was spüre ich? Und was würde ich gerne tun? Oder was braucht das Bedürfnis? Wie kann ich das befriedigen?
Mhm. Und soll immer befriedigen quasi jetzt mit helfen, jetzt in dem Fall? Kann man das so sagen?
Manchmal langt es ja einfach auch schon, dass man überhaupt merkt, das wäre mein Bedürfnis. Und dann kann ich eine bewusste Entscheidung treffen. Also zum Beispiel, ich weiss, ich muss noch posten bis Samstagabend. Und ich kann mir jetzt überlegen, will ich heute auf dem Heimweg noch posten? Eigentlich bin ich müde, ich habe heute schon viel gehabt. Oder soll ich lieber morgen posten? Dann muss ich aber früh aufstehen. Ich muss einfach heute noch posten. Also dann kann ich das entscheiden. Aber für das braucht es ein Bewusstsein vom Bedürfnis.
Also meinst du jetzt auch, wie wenn eine Anfrage kommt von jemandem?
Ja, dann kann man ja auch zuerst mal warten.
Mhm. Mhm.
Die wenigsten Sachen sind notfallmässig. Die meisten Sachen vertragen 24 Stunden Pause.
Ja, und ich glaube, es geht auch so ein bisschen darum, oder, dass man neue Erfahrungen macht. Also auch mal das wie aushalten, was passiert denn, wenn ich nicht helfe?
Mhm.
Was passiert denn eigentlich, oder? Ja.
Und das andere ist, was passiert, wenn ich mein Bedürfnis erfülle?
Aber für das muss man wirklich zuerst noch wahrnehmen, oder?
Ja.
Also,
ja. Und das ist wirklich eine herausfordernde Aufgabe. Menschen, die schon länger mit Helfersyndrom unterwegs sind, die haben das wirklich gut vernachlässigt. Zu erkennen, was sie eigentlich brauchen. Und dort braucht es kleine Schritte. Manchmal geht es nur darum, es hat jetzt noch ein Dessert im Kühlschrank und man weiss, aber das Kind kommt auch noch heim. Eigentlich möchte ich jetzt das Dessert essen. Und dann schauen, schaffe ich das jetzt, das Dessert zu essen? Oder vielleicht die Hälfte? Und dem Kind zuzumuten, dass es nur noch die Hälfte hat.
Also auch ein bisschen ein Einüben, höre ich da raus. Das ist etwas, das nicht von heute auf morgen kannst ändern kannst. Also muss man auch ein bisschen geduldig sein mit sich selber und so vielleicht langsam ein bisschen daraus rauskommen.
Ja.
Oder wie würdest du das ganz praktisch machen, um ein bisschen herauszufinden?
Ja, tatsächlich in kleinen Schritten. Wirklich in kleinen Schritten. Und das, was es halt wirklich auch braucht, ist, es wird sich am Anfang vielleicht nicht gut anfühlen. Also dann habe ich vielleicht ein Dessert gegessen und nachher habe ich ein schlechtes Gewissen. Aber es ist nichts kaputt. Das ist so das kindliche schlechte Gewissen, oder? Ich habe, ui, nein, jetzt habe ich das für mich genommen. Das hätte sicher noch jemand anderes auch noch wollen. Mhm. Und das muss man auch wieder aushalten. Dass sich es am Anfang nicht gut anfühlt. Kann aber auch sein, dass jemand am Anfang gerade einen riesen Schritt macht und merkt so, oh, das war jetzt so schön gewesen. Einfach nur für mich zu schauen. Kann auch passieren. Das wissen wir ja immer erst, wenn wir es
ausprobieren. Ja, genau. Und jeder ist so anders, gell? Mhm. Und es ist natürlich auch nicht so schön, oder, wenn man jetzt nicht hilft und vorher immer das gekoppelt hat an das Gefühl, jetzt bin ich geliebt, oder? Darum kann sich das automatisch wahrscheinlich nicht immer gerade schön anfühlen oder richtig oder gut. Oder wenn ich mal sage, nein, du, das liegt mir jetzt nicht drin oder so.
Ich arbeite in einem 24-Stunden-Betrieb und ich erlebe immer wieder, dass wenn jemand einen Dienst tauschen mit mir, dann höre ich wahnsinnige Erklärungen, warum dass ich jetzt doch den Dienst tauschen mit dem Menschen. Warum sie so darauf angewiesen ist, damit, dass ich den Dienst mit ihr tausche. Aber das hat für meine Entscheidung eben gar keinen Einfluss, weil entweder ich kann tauschen oder ich kann nicht tauschen. Und die Erklärung ändert an dem überhaupt nichts. Und es hat ja auch ein bisschen etwas Anmassendes, weil je nachdem würde ich dann vielleicht sagen, okay, die Erklärung ist gut genug, ich dusche, und die Erklärung ist nicht gut genug und ich dusche nicht. Mhm. Also das ist irgendwie so, für mich hat es ein bisschen etwas Seltsames. Aber wenn mich jemand um Hilfe fragt für etwas und ich nicht im Helfer-Syndrom-Modus bin, dann überlege ich mir, habe ich Energie, um das zu machen? Habe ich Fähigkeiten, um das zu machen? Und habe ich Lust, um das zu machen? Auch vorher noch Zeit.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja.
Habe ich Fähigkeiten, habe ich Zeit und habe ich Lust? Und wenn eins, also wenn Energie oder Zeit oder Fähigkeiten fehlt, dann ist klar, dann ist nein. Mhm. Bei der Lust ist es ja schon ein bisschen anders. Dass sich zugestehen, dass man auch mal nicht Lust haben darf. Kostet ja auch etwas.
Mhm.
Aber ja, ich darf auch Nein sagen, einfach nur, weil ich keine Lust habe.
Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, da wirklich sagen, nein, jetzt probiere ich es anders zu machen. Das können wahrscheinlich, das müssen so Mini-Schritte sein, stelle ich mir vor, oder? Wenn man vorher so anders funktioniert hat. Weißt du, wenn eine Person vor einem steht und sagt, kannst du mir bitte helfen? Boah, das sicher sehr schwierig in der Praxis.
Es geht. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du hast jemanden, der immer Ja sagt. Egal für was du fragst um Hilfe, die sagt immer Ja. Und gleichzeitig siehst du aber auch, wie die immer struggelt mit ihrer Zeit, sie ist immer im Stress und all das. Wie würdest du dich fühlen? Würdest du die Person überhaupt noch fragen?
Nein, sicher nicht, ja.
Genau.
Oder hoffentlich nicht.
Ja, also es gibt natürlich schon manchmal auch Situationen, wo es sehr bequem ist, wenn man weiss, jemand sagt immer Ja.
Genau, das habe ich dir auch noch
wirklich sagen. Wirklich ganz egal ist, wie es dieser Person geht, Hauptsache ich muss es nicht machen. Aber wenn ich ehrlich bin mit mir und meine Ressourcen aller Art abchecke, wenn eine Anfrage kommt und ich merke, ja, vielleicht würde ich es noch reinbringen, aber ich weiss, es tut mir nicht gut. Ich brauche jetzt einen halben Tag frei, zum Beispiel, und kann mich in dieser Zeit nicht um dein Kind kümmern, dann sage ich nein. Und wenn ich weiss, dass jemand auch so mit sich umgeht, dann habe ich mich immer dafür zu fragen, wenn ich etwas brauche, weil ich weiss, der Mensch schaut auch für sich. Und wenn er nicht kann, kann er nicht. Und ich weiss, er sagt Nein zu dieser Frage und nicht Nein zu mir.
wie ist es denn? Darf ich denn überhaupt noch weiterhelfen? Weißt, also darf ich das überhaupt noch? Oder muss ich von Anfang an mega vorsichtig sein, wenn es ums Helfen geht?
Nein, aber bleib bei deinen Gefühlen, bei deinen Bedürfnissen. Bleib bei dir. Also, du siehst, da scheint eine Not zu sein. He?
Mhm.
Du würdest es als Not identifizieren und du würdest gerne helfen. Dann frag.
Weil das, ich will helfen, ist ja eigentlich nichts schlecht.
Nein.
Sind wir wieder beim Anfang.
Nein.
Sondern einfach das Machen ohne eine Frage.
Ja.
Und ohne zu checken, wie es da zu meinen Bedürfnissen, oder?
Ja, und vielleicht auch schauen, was genau, also, das kann man grammatikalisch fast nicht sagen. Wem willst du helfen?
Jetzt auf Hochdeutsch sagen.
Wem willst du helfen? Aha. Willst du dir helfen, weil du es schwierig findest zum Zuschauen? Oder willst du wirklich dem Mensch helfen? Und wenn du merkst, nein, ich will eigentlich wirklich dem Mensch helfen, ich könnte mir vorstellen, wenn ich in dieser Situation wäre, wäre ich froh um Hilfe, dann frag und hilf.
Mhm.
Natürlich. Wir brauchen Hilfe. Jeder Mensch braucht Hilfe, früher oder später in seinem Leben. Das ist ein wichtiges gesellschaftliches Bindemittel, sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig unterstützen.
Mhm. Ich fände es spannend, noch kurz noch mal ins Thema Partnerschaft zu gehen. Wenn ich jetzt merke, mein Partner hat so ein Helfersyndrom, was kann ich da machen? Kann ich irgendetwas machen?
Ja. Nein, danke. Das kann ich allein. Grenzen setzen. Grenzen braucht es auf beiden Seiten. Und wenn jemand tendenziell, ich nenne es wirklich übergriffig, agiert, hilft nur eins. Nein, stopp. Lass mich das selber machen, auf meine Art und Weise. Oder nein, ich möchte nicht, dass du mir jeden Abend zur Nacht parat machst für den Mittag parat machst für den nächsten Tag. Nein, ich will nicht, dass du mir meine Kleider rausleihst.
Meistens ist es ja sehr angenehm, oder? Also, oder ist es dann auch schwierig zum Nein sagen? Aber
ja,
vielleicht
eine Zeit lang geschnüsst man es vielleicht noch,
ja.
Und irgendwann geht es einem auf den Wecker. Nur, dann hat es sich schon so eingespielt, dass beide eben nicht mehr wirklich rauskommen. Darum auch dann, wenn man es erkennt, wenn man merkt, dass man eigentlich immer überbetüdelt wird, sagen, ey, stopp, nein. Mhm. Ich weiss, du meinst es gut und nein.
Bea, was ist das, wo du jetzt einfach sagst, ein Satz, ein Tipp, irgendetwas, was du zu dem Thema einfach runtergebrochen möchtest mitgeben?
Solange man nicht um Hilfe beten wird, hat man keinen Auftrag. Und wenn man um Hilfe beten wird, hat man trotzdem die Möglichkeit, zuerst darüber nachzudenken, passt das für mich? Bitte um Hilfe ist nicht Pflicht für Hilfe.
Die psychosoziale Beraterin Bea Grimm hat uns mitgenommen ins Thema Helfersyndrom. Wann ist es zu viel vom Guten? Hilfe ich wirklich der anderen Person oder schlussendlich nur mir selber? Mehr zu der Bea Grimm, ihrer Praxis und ihrer Arbeit findest du bei uns in den Shownotes. Dort haben wir dir auch den Link zum Spenden drauf da. ERF Media, die diesen Podcast produziert, ist nämlich ein Spendenwerk und ohne deine finanzielle Unterstützung könnten wir nicht so wertvolle Gespräche aufnehmen. Darum danke dir vielmals für dein Mittragen und auch fürs Mithören. Wir freuen uns übrigens auch sehr über das Feedback von dir. Bis bald, ich bin Ruth Stutz.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.